Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen noch heute darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist und das natürlich mit dem wohligen Gefühl eines 1:0 Auswärtssieges im Gepäck. Schalke 04 war am vergangenen Sonnabend the right place to be. Mein Name ist Andreas Geidel, ich habe in der Felddienstarena auf dem Sitzplatz im Gästeblock mitgefiebert und gefeiert. Auch mal interessant gewesen. Mein heutiger Talkgast dagegen hat, wie es sich für einen Journalisten eigentlich gehört, auf der Pressetribüne das Match beobachtet. Ich begrüße Niklas Seiden, Holstein-Kiel-Reporter der Kieler Nachrichten.
Moin Opa.
Moin Niklas. Sag mal, täusche ich mich, wenn ich sage, der Aufprall der Felsbrocken, die von den Schultern der Kieler Spieler, Trainer, Verantwortlichen, auch der rund 4000 mitgereisten Fans nach dem Schlusspfiff herabgestürzt sind, war lauter als der des gefürchteten Chores der königsblauen Anhänger auf der Nordtribüne?
Oh, das ist jetzt ein großer Vergleich, aber ja, das hat einen Augenblick gedauert, ich musste kurz drüber nachdenken. Definitiv, auch wenn alle sagen oder alle versucht haben zu betonen im Nachhinein, dass es ein wichtiger Sieg war, aber die Bedeutung nicht zu überhöhen, aber natürlich, und wir haben es ja in der Woche, also letzte Woche angesprochen, vor dem Spiel, war ordentlich Druck auf dem Kessel und der hat sich schnell kochtopfartig entladen.
Ja, das sehe ich ähnlich. Ein Smiley für die Tabelle, aber ein Booster für das Selbstvertrauen, ne? Vor allem nach dem Fehlstart, ne?
100%, also insbesondere für Selbstvertrauen. Magnus Knudsen hat es gestern auch nochmal eindrücklich gesagt bei uns im Interview zu lesen, dann ab Donnerstag in der Zeitung, dass das vor allen Dingen für die Moral auch wichtig ist und für das eigene Gefühl, Selbstvertrauen zu haben, Spiele gewinnen zu können, auch zu Null gewinnen zu können. Das war natürlich Jonas Krumrei besonders wichtig, der war da natürlich relativ stolz drauf, logischerweise. Ich glaube schon, dass das was mit der Mannschaft gemacht hat, dieser Sieg.
Das glaube ich auch und das hoffe ich auch. Über die sportlichen Detailaspekte können wir gleich nochmal im Anschluss schnacken. Aber der eigentliche Glücksbringer, das war doch wohl ein modisches Accessoire des Cheftrainers Marcel Rapp, ne?
Ja, natürlich. Also Marcel möchte das bloß, glaube ich, nicht hören, aber er scheint durchaus...
Wer den Style hat, muss für den Spaß nicht sorgen.
So, wobei die Geschichte dazu ja durchaus kurios ist, die kann man, glaube ich, ruhig auch mal ausplaudern, weil normalerweise reisen die Störche, wenn sie nicht öffentlich reisen, ja durchaus leger in Sportlerklamotten, sprich Jogginghose und vielleicht Teamjacke, also Präsentationsjacke. Nach Schalke sind die Störche by Train mit Deutsche Bahn angereist, tatsächlich ohne Verspätung, also wohl auf die Minute genau ab Kiel bis nach Gelsenkirchen, hat man ja auch nicht mehr so selten, muss man ja heutzutage fast immer erwähnen. Und dementsprechend hatten sie alle ihr neues Ausgeh-Outfit an. So wie damals, du wirst dich wahrscheinlich noch daran erinnern, wenn zu früheren Zeiten Fußballer gereist sind, im Zug haben, glaube ich, auch immer alle Anzug tragen müssen.
Ja, manchmal sogar, Anzug oder Sakko oder irgend sowas.
Genau, jetzt ist es ein bisschen legerer, es ist so ein Jackettchen, würde ich es mal nennen, und eine graue lange Hose. Und daher stammt dieses T-Shirt von Marcel Rapp, dieses beige Kurzarm Polo, man sagt ja Polo, dabei ist es gar nicht Polo, es ist natürlich von Teamsponsor Puma, aber daher stammt das. Also es ist quasi das Ausgeh-Outfit, das Präsentations-Outfit, was sie anziehen, wenn sie öffentlich reisen oder auch öffentlich fliegen, in dem Fall jetzt dann mit der Bahn. Und ich glaube, ihm hat es einfach ganz gut gefallen. Und dass das dann jetzt natürlich aber ausgerechnet dann das erste Spiel war von ihm, glaube ich, seit vielen, also ich kann mich ehrlicherweise gar nicht dran erinnern, dass man mal was anderes als ein Holstein-T-Shirt oder ein Holstein-Pulli getragen hat. Und dementsprechend habe ich den Spielball natürlich dann auch gerne aufgenommen im Text, dass es jetzt was anderes ist. Er hat auch schon angekündigt, er bleibt schick, aber vielleicht bleibt es nicht das gleiche T-Shirt gegen den KSC. Ob das ein gutes Omen ist, müssen jetzt andere entscheiden.
Ich dachte, das hätte in Fürth auch schon angehabt. Das hatte ich irgendwie missverstanden beim Sieg in Fürth.
Nee, soweit ich weiß, nicht.
Ah ja, gut. Nee, kann auch sein. Also so genau achte ich dann auf diese Dinge auch nicht. Aber das ist zumindest ziemlich witzig. Naja, das weiße Shirt am Seitenrand hat die Jungs ja offensichtlich beflügelt.
Beige ist es, glaube ich. Oder so ein Creme-Beige ist das. Aber man sieht das auf den Kameras auch schlecht.
Ja. Also Beige, Weiß, Creme, Beflügelung. Wo lagen denn für dich die deutlichsten Entwicklungsschritte nach vorne bei der Mannschaft jetzt?
Nach vorne beziehungsweise nach hinten ja eigentlich, weil ich fand, der größere Entwicklungsschritt als der nach vorne in der Offensive war eigentlich der in der Defensive. Denn, und das muss man schon mal klar sagen, ich glaube, Schalke hat irgendwie 10 Ecken gehabt, davon waren 9,5 total ungefährlich, weil Holstein die alle ziemlich humorlos rausgeköpft und wegverteidigt hat.
Das war wirklich auffallend, ne? Die Lufthoheit, also von Kalle Johansson, David Setz.
Und dann auch bei den Flanken. Also Schalke hat ja durchaus auch noch mehrere Flanken gehabt, die sie von rechts und links reingeschlagen haben. Oder auch tiefe Bälle, wo sie versucht haben, hinter die letzte Kette zu kommen, wo dann sozusagen vorab schon der Ball sozusagen zurückgekommen ist. Für mich war es dann teilweise ein bisschen zu viel Tennis, aber das lag natürlich dann auch an Schalke, weil der Ball dann immer so bupp, bupp, bupp immer hin und her flog. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, für Holstein war es erfolgreich und sie standen wirklich stabil.
Und hatten, ohne dass wir jetzt jeden einzelnen Spieler durchgehen müssten, und hatten einen Torwart zwischen den Pfosten, der für mich erfreulicherweise in seiner aktuellen Entwicklung, ich will es mal so formulieren, nicht zwangsläufig bei Flanken, Ecken oder Flanken oder anderen Standards oder Flanken aus dem Spiel heraus, nicht zwangsläufig unbedingt im Spielergetümmel den Ball fangen möchte, was natürlich dann die Höchstnote einbringt, sondern sehr pragmatisch mit den Fäusten dazwischen geht. Und das ist ja das, was mir sehr, sehr gut gefällt. Das zeigt nämlich den Gegner, ihr könnt machen, was ihr wollt. Entweder fische ich das Ding hier weg, das wird auch irgendwann demnächst passieren. Aber jetzt, wenn er sich noch nicht hundertprozentig sicher fühlt, dann bitteschön raus mit den Fäusten und box das Ding raus. Eine Aktion war etwas nicht ganz so von Erfolg gekrönt, aber hat ja keine negative Konsequenz gehabt. Aber ansonsten war das wirklich ein sehr, sehr, sehr solides Spiel mit 2, 3 guten Paraden. Aber was für mich wirklich nochmal wichtiger ist, ist diese Strafraumgeschichte.
Präsenz, ja, definitiv.
So, ne?
Ich glaube, unser Anspruch, was Strafraumpräsenz angeht, ist nicht sonderlich groß.
Bei den Torhütern, ne?
Was die Torhüter angeht, auch aus der Vergangenheit.
Ja.
Wir haben ja vor der Saison darüber gesprochen, dass das unter anderem eine der großen Schwächen von Timon Weiner ist. Diese Strafraumpräsenz, das, was er auf der Linie teilweise sensationell macht. Und da vielleicht auch, ist jetzt ein bisschen unfair gegenüber Krumrei, weil so viel hat man noch nicht gesehen, aber vielleicht sogar auch noch einen Ticken besser ist. Macht Krumrei natürlich in seiner Präsenz im 5. und auch außerhalb des 5-Meter-Raums irgendwie wett, ne? Und an die Szene, diesen einen Fauster da direkt vor die Füße des Schalkers, erinnere ich mich auch. Wenn der natürlich reingeht, dann sprechen wir wahrscheinlich wieder anders darüber. Aber so muss man schon sagen, dass man das Gefühl hat, dass dort eine gewisse Konstanz steht, ne? Und auch eine gewisse Präsenz. Und ich glaube schon, dass das Holstein noch hilft.
Also das ist ja, deshalb habe ich es angeführt, das Beispiel, weil es steht für mich für, der Torwart steht für mich für das Wachwerden von Fantasie, dass die Entwicklung, die immer wieder beschrieben wird, dass die Mannschaft gerade die jungen Spieler noch brauchen und dass Geduld eingefordert wird, aber dass die Entwicklung wirklich in eine gute bis sehr gute Richtung gehen könnte, weil wenn der Keeper anfängt, pragmatisch gut zu arbeiten, dann kann das eigentlich nur abstrahlen auf die Vorderleute, und da waren ja eben auch Ansätze, die durchaus achtbar waren. Ich möchte nur mal erinnern an den wirklich, wirklich gelungenen Spielzug, der eigentlich fast zum 2:0 geführt hätte durch John Tolkien, als er aber leider dann gegen Pfosten gerammt ist. Möglicherweise war es abseits, war aber in der Szene noch nicht angezeigt, wäre auf jeden Fall überprüft worden, aber der Angriff an sich war richtig klasse.
Aber es war leider abseits.
Ja, ja.
Wir haben es uns angeguckt, okay, auf dem Bildschirm. Es wäre leider abseits gewesen, deswegen war es dann sozusagen, glaube ich, aus Holstein sich zu verschmerzen.
Ja.
Auch wenn Tolkien, glaube ich, dann die Zeche zahlen musste.
Ja, ja, der hatte nichts zu verschmerzen.
Der Schalker Pfosten durchaus, ja, durchaus sich als harter Kruppstahl entpuppt.
So ist
solange
es,
wie er da gelegen hat. Aber auch er hat es überlebt. Er hat ja gestern schon wieder, ja, trainiert.
Aber die Kombi war klasse.
Ich fand die Kombi bei dem, kurz vor der Pause, bei der Chance, ja, von Markus Müller fast noch besser, weil sie da wirklich One-Touch, 3-4 Spielzüge
richtig
das durchgezogen haben. Ja, jetzt muss Mühe nur noch dann das Tor machen.
Ja, oder Steven Skripski, ne? Der, ja, hätte theoretisch
der
auch.
Der hätte schon auch schon selber, wobei das wäre ja dann entgegen einer seiner Lieben gewesen.
Ja.
Von daher, Markus Müller stand auch besser, von daher kann ich durchaus nachvollziehen, dass man den Ball vielleicht dann doch nochmal rüber, beziehungsweise der ist ja, glaube ich, auch ein bisschen unglücklich abgefälscht worden.
Ja,
ich,
ja,
glaube,
ja, ja.
Steven wollte den eigentlich auch aufs Tor bringen.
Das glaube ich auch.
Weil es hätte ja auch bedeutet, dass er seine Anti-Tor-Quote endlich beendet.
Ja.
Oder seine Streak, wie man heute so schön sagt.
Wäre es jetzt 14 oder 15 Pflichtspiele?
Oh, das weiß ich gar nicht. 14, 15?
Glaub, ja. Irgendwas um
also
den
irgendwie
Dreh.
So um den Dreh. Es ist, mhm, sind auf jeden Fall schon ein paar.
Mhm.
Also Steven, falls du das hörst, du darfst gerne mal wieder.
Ja, auch das wird wieder funktionieren. Das 1:0 dann resultierend aus einem aus einem Schalker Fehler, aber dann einem wunderbar getimten Doppelpass zwischen Adrian Calpralti und Alexander Bernatzson und dann natürlich Timo, schönen Dank nochmal für diese wunderbare Grätsche. Ich meine Timo Becker, ne, jetzt im Schalker Dress, der fährt da Bernatzson beim Schuss in die Parade und fälscht das die Kugel dann so glücklich aus Kieler Sicht ab, dass Loris Karius im S04-Tor dann auch wirklich gar keine Chance mehr hatte.
Bin mir auch wirklich sicher, dass der sonst nicht reingegangen
wäre. Ja, das Mutmaßung.
Aber das ist also Mutmaßung.
Ich behaupte das Gegenteil, das Ding hätte gezappelt und Timo Becker wollte nur noch mal einmal in die Aufmerksamkeit reingrätschen. Irgendwo.
Also so wie er sich in dem Moment geärgert hat, würde ich bezweifeln, dass er das mit Absicht gemacht hat.
Um Gottes
Willen,
nein.
Wirklich, nein, das war jetzt auch ein Spaß. Ja. Also er sah schon wirklich frustriert aus in dem Moment. Aber muss natürlich sagen, dass dieser Angriff wunderbar gespielt war.
Ja, also Timo Becker zur Ehrenrettung sei gesagt, so habe ich es jedenfalls gesehen, war ein Eckpfeiler der Schalker Deckung. Ich fand, der hat das eigentlich ziemlich gut gemacht. Während auf der anderen Seite, also auf der gleichen Seite, aber etwas weiter vorne positioniert, Finn Porra, der zweite Eckstorch, eher unauffällig agiert hat, um das ein bisschen nett zu formulieren.
Ja, war... Ja. Ein typischer Finn-Porath-Auftritt in vielen Teilen, ne? Teilweise wenig zu sehen. Wenn es dann diese eine Chance gegeben hätte, wäre er vielleicht da gewesen, aber wie sagte man so schön, ne? Wäre Fahrradkette.
Ja, ja.
am Ende des Tages sehe ich das genauso. Also Timo war gut, aber das sieht man ja auch. Ich meine, der ist Kapitän auf Schalke jetzt.
Ja.
Der ist da Führungsspieler, Publikumsliebling. Er hat auch noch ein, zweimal versucht, die Nord ein bisschen anzuheizen, aber man hat nach dem Spiel, finde ich, schon gemerkt, dass sowohl, also Finn haben wir nicht gesehen, nach dem Spiel auf Schalke gibt es hinter der Mixzone ein Milchglas, da kommst du an niemanden mehr ran, außer er wird dir zugeführt sozusagen. Timo hat sich wenig überraschend auch den Schalker Medien dann gestellt nach dem Spiel, aber man hat ihm schon angemerkt, dass ihm das, glaube ich, schon sehr wehgetan hat. Bei ihm kann man das ja relativ gut am Gesichtsausdruck dann ablesen und ich glaube, dass das war schon was, was ihn gewurmt hat.
Das glaube ich auch. Sei es drum, jetzt gehen wir nochmal zu den Holstein-Spielern. Also mich hat da vor allem Alexander Bernatzson als erneut rechter Schienenspieler mit seinem Speed, seinem Mut zu Tempo-Dribblings, aber auch in der Disziplin im Rückwärtsgang hat mich am meisten überzeugt. Und das muss man auch mal dazu sagen, nachdem er ausgerechnet an seinem 27. Geburtstag, 5 Tage vorher, im Trikot der schwedischen Nationalmannschaft auf gleicher Position in der WM-Quali mit 0:2 im Kosovo verloren hatte. Das war jetzt auch nicht unbedingt, glaube ich, aus schwedischer Sicht einkalkuliert. Also
auch kein berühmter Booster fürs eigene Ego?
Nee, ganz sicher nicht. Aber trotzdem auf Schalke dann wirklich eine ganz, ganz starke Leistung, wie ich fand. Wie auf der anderen Seite John Tolkien auch als Flügelspieler wunderbar, also das sehr, sehr gut gemacht hat, ist Berra auf dem Weg zur alten Glanzform und damit allmählich der von allen Seiten erhoffte Unterschiedsspieler wieder?
Ich finde ihn sogar fast besser, muss ich ehrlicherweise sagen. Und wenn man sich mal, das muss man sich für Zweitliga-Verhältnisse eigentlich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass Holstein jetzt in diesem Stadion, in dem sie sich befinden, auf der linken Seite mit John Tolkien und Adrian Kapralik und auf der rechten Seite mit Alexander Bernhardsson spielen können, beziehungsweise andersrum, also auf der rechten Seite mit Bernhardsson und Kapralik und auf der linken Seite mit Tolkien und Terkelsen, so, darauf wollte ich hinaus.
Mhm.
Das ist ja für die zweite Liga eine überragende Qualität. Also ja. Das muss man ja schon mal, das muss man ja schon mal eindeutig so sagen. Wobei, und jetzt kriege ich wahrscheinlich Schelte vom Trainer, aber da stehe ich zu. Kapralik braucht auch einen Bernhardsson hinter sich, ne? Weil die Defensivbewegung ist echt noch ausbaufähig. So, da ist noch viel Luft nach oben. Ich will da dem Jungen überhaupt gar kein Unrecht tun, stand jetzt, weil erst ein paar Kurzeinsätze und jetzt auf Schalke das erste längere Spiel. Aber man sieht schon, dass er jetzt nicht unbedingt den allergrößten Bock hat, immer nach hinten zu arbeiten. Und deswegen brauchst du einen Bernhardsson auf der Position auch. Also aus meiner Sicht ist es jetzt auch keine Option, Bernhardsson auf dieser Position wegzunehmen, weil da brauchst du schon einen Spieler, der auch Erfahrung hat, der jetzt ein bisschen mehr defensiv dann auch arbeiten kann, um dann auch das zu kompensieren, was Kapralik dann stand jetzt jedenfalls. Masserab wird ihn sicherlich dahin entwickeln. Er wird ihm damit auf die Nerven gehen. Und er wird es ihm, denke ich mal, nicht durchgehen lassen über die gesamte Saison. Braucht er da stand jetzt aber auch noch jemanden, der da absichert.
Also trotzdem nochmal die Fantasie, wenn man diesen Spieler sieht und wenn man deren Namen hört, es scheint ja irgendetwas zusammenzuwachsen irgendwo. Ne? Das auch jetzt haben wir ja doch fast alle durch, aber auch Kasper Davidsen war jetzt nicht der fehlerfreie Sechser, aber diese Übersicht, die er mit seinen jungen Jahren hat, und das über die gesamte Spieldauer, diese Eleganz am Ball, wenn er denn ein im positiven Sinne gemeint Kampfschwein wie Magnus Knudsen beispielsweise neben sich hat, das ist ja, da, also bei der Vorstellung, was da alles passieren könnte in Zukunft, da geht einem echt das Herz auf, das muss ich wirklich sagen. Also das finde ich schon, wir haben jetzt die letzten Wochen gezweifelt, aber in der Drucksituation jetzt diese Leistung abzurufen, das war immer noch nicht die Sterne vom Himmel spielen, also dass wir uns da mal klar verstehen irgendwo, ne? Aber das hat mich schon kolossal beeindruckt, das muss ich sagen.
Definitiv, und man muss ja auch mal überlegen, was, und darauf sprichst du ja richtig an, was bei im Fall jetzt von Davidsen noch möglich ist, ne?
Ja.
Also der bringt vom Körper, also von seiner Körperlichkeit her so viel mit als Sechser. Der ist, glaube ich, 20 jetzt gerade, also auch noch brutal jung. Und natürlich muss der Fehler machen.
Ja, ja, ne? Klar.
Also das hat sowohl Olaf Rebbe als auch der Trainer gestern nochmal gesagt. Nur durch diese Fehler werden diese Spieler besser. Ne?
Ja, ja.
Natürlich hat ein Fehler jetzt in der zweiten Liga vielleicht eine andere Tragweite als in Dänemark, als Beispiel jetzt mal gesehen, um mal einen Vergleich zu ziehen. Aber das muss man den Spielern zugestehen, weil sonst werden die nicht besser. Die müssen die Fehler machen, damit sie daraus lernen. Und ich bin aber sonst ganz bei dir, ne? Diese Doppelsechs, Davidsen, Knudsen funktioniert wunderbar. Da scheinen sich zwei gefunden zu haben, die auch privat durchaus sich gut verstehen. Gruppe erweitern wir mal um Terkelsen und den einen oder anderen Skandinavier, den Holstein noch im Kader hat. Das funktioniert irgendwie, ne? Und das scheint alles ein bisschen gebraucht zu haben, bis da so die Mechanismen oder bis da so richtig der Funke überspringt, wie man so schön sagt. Aber Stand jetzt scheinen sie einen Schritt gemacht zu haben. Aber wir wollen noch nicht zu früh loben, weil das haben wir nach dem Fürth-Sieg auch gedacht, dass es
ja
so ist. Und jetzt kommt mit Karlsruhe grundsätzlich auch wieder eher eine Mannschaft, die Holstein entgegenkommt, glaube ich, vom fußballerischen Ansatz her. Aber lassen wir die Kirche trotzdem im Dorf.
Ja.
Nach dem Karlsruhe-Spiel können wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr loben. Aber ich gebe dir total recht, also da ist schon das Feeling und das Potenzial, was man erahnen kann, sind schon sehr, sehr,
also ich glaube auch, dass Karlsruhe als Gegner von der Leistungsfähigkeit, von der Qualität zu schwer einzuordnen ist, dass man sagen könnte, das ist denn die nächste Challenge auf dem Weg aus der latenten Fragilität, die Holstein vielleicht noch hat, hin zur Konstanz. Ich glaube, das vielleicht sind wir schlauer am Sonntag oder nach dem Sonntag. Im Moment bin ich erstmal, dieser Dreier war einfach, wir haben es eingangs gesagt, einfach Gold wert auf Schalke. Es wird Zeit eingefordert, zu Recht, für die Entwicklung gerade der jungen Spieler, aber auch um eine neue Hierarchie, um Achsen zu bilden, um Pärchen zu bilden auf dem Feld im Konstrukt. Mit diesem Dreier hat sich Holstein Zeit erkauft.
Definitiv haben sie sich Zeit erkauft. Vielleicht sollte man aus Holstein-Sicht auch beantragen, dass demnächst 17 Auswärtsspiele auf Schalke stattfinden.
Genau.
Scheint ein ganz gutes Pflaster zu sein, wenn wir uns daran erinnern, ohne das jetzt überhöhen zu wollen, was vor 2 Jahren auf Schalke passiert ist, würde ich sagen, war das der Startschuss für den späteren Aufstieg.
Ja, die
ohne jetzt davon sprechen zu wollen.
Dass
wir uns hier falsch verstehen, nach einem Sieg hier eine Aufstiegseuphorie zu entfachen. Wir sind, das können wir bei anderen Vereinen machen.
Das ist aber ja immer schon mal klasse, dass die neue Mannschaft ergebnistechnisch in die Fußstapfen der alten Mannschaft, von der 23-24er Aufstiegsmannschaft geschlüpft ist. Also Donnerlütchen.
Wenn du danach gehst, geht das nächste Spiel auf Schalke aber nur noch 0-0 aus.
Ja, wenn die Serie...
Und in 2 Jahren verliert man 1-0.
So weit sind wir noch nicht.
Also in der Reihenfolge, die würde Holstein ja, glaube ich, schon gerne durchbrechen.
Ja, das glaube ich auch. Zeit gekauft, Zeit, die man zum Beispiel an anderen Orten nicht mehr den Entscheidungsträgern oder den Verantwortlichen gegeben hat, wie ich will jetzt nicht Gladbach benennen, mit Seoane, dem Trainer, den sie da vor die Tür gesetzt haben, was ja für Schuto Maschino möglicherweise auch Konsequenzen haben wird.
Mal sehen, Philipp Sander.
Oder Philipp Sander, man wird sehen. Wir gucken natürlich da lieber aufs Unterhaus und da ist es natürlich unser, der Weggefährte, der sportliche Ehepartner von Holstein-Co-Trainer Dirk Bremser, also Dieter Hecking, ist da vor die Tür gesetzt worden, gleichzeitig mit Sportgeschäftsführer Dirk Dufner. 1 Sieg aus 5 Spielen. Das hätte bei Holstein auch sein können, weil so weit entfernt ist es nicht mit jetzt 2 Siegen aus 5 Spielen. Ne?
Wobei ich glaube, dass man Marcel Rapp deutlich mehr Karenzzeit eingeräumt hätte als jetzt Dieter Hecking.
Keine Frage.
Ich weiß nicht, warum das da in Bochum überhaupt nicht funzt. Also es ist für mich von außen irgendwie total schwer einzuordnen und auch zu erklären. Ich glaube, die hatten auch den einen oder anderen unglücklichen Auftritt dabei, aber am Ende des Tages interessiert das ja auch keinen. Am Ende zählt irgendwie das Ergebnis. Und dann hast du natürlich einen Traditionsverein, bei dem grundsätzlich immer irgendwie Druck auf den Kessel ist.
Ja.
Da ist es ja inzwischen heutzutage leider gang und gäbe, dass Trainer eine kurze Halbwertszeit haben.
Dann auch immer ein bisschen schwierig als Bundesliga-Absteiger, der Bochum ja ist, genau wie Holstein auch. Und dann in der Region kannst du natürlich auch schlecht vor Saisonbeginn erzählen, ja, wenn wir Platz 10 erreichen, dann haben wir schon mal was geschafft. Da muss natürlich ein bisschen ein anderer Anspruch verbalisiert werden, ob das inhaltlich gedeckelt ist oder nicht. Das spielt dann eher eine untergeordnete Rolle. Und vielleicht ist der Kader einfach nicht besser. Wir wissen es nicht. Wir werden sehen, was da jetzt passiert.
Ich glaube, dass da schon noch mehr Qualität drin ist, als sie im Moment gezeigt haben. Aber weshalb das wirklich enttäuschend ist, es gibt kein Griechenduell dann jetzt dieses Jahr.
Ach so, ja.
Zwischen Dieter Hecking und Bremser.
Stimmt. Ja, das ist natürlich.
Haben wir, glaube ich, auch schon öfter geschrieben. Ja. Ich glaube, deswegen kann man das auch erzählen, dass Dieter Hecking und Dirk Bremser bei Direktduellen gegeneinander immer quasi mit dem Endergebnis ausspielen, wer die nächste Runde beim Griechen bezahlt.
Genau, mit einem netten Essen und ein bisschen nette Getränke dabei oder sowas. Ne?
Genau.
Ja, das ist natürlich ein harter Schlag für Bremse.
Hat er in der letzten Zeit, glaube ich, auch meistens gewonnen.
Ne? Ja.
Oder jedenfalls nicht verloren.
Also genau.
War ja unentschieden.
Genau.
Ja, beide Spiele unentschieden.
Beide Spiele sogar unentschieden.
In der Bundesliga.
Ja.
Also hat jeder seine Zeche selber bezahlt.
Ja. Trotzdem hätte sich Bremse ja vielleicht darauf gefreut, wenn er, und das sei an dieser Stelle mal ganz klar angemerkt, irgendwie jetzt frustriert ist aufgrund dieses möglicherweise entgangenen netten Abends. Bremse, du bist herzlich eingeladen, hier in unserer Talkrunde mal teilzunehmen und wir werden dich hier aufbauen, 100%ig.
Ja, und im Nachgang kulinarisch beglücken.
Oh,
jetzt habe ich aber hier einen rausgehauen.
Jetzt hast du mal einen rausgehauen.
Jetzt können wir nicht mehr vormittags aufzeichnen, weil Aioli und Co. können wir den Kollegen im Büro schlecht zumuten.
So sieht's aus.
So ein Gyros-Teller zum Mittag geht auch mal.
Ist aber ja noch ein anderer auf der Kippe, ein anderer Trainer, der nun fast noch, also ist noch berühmter als Dieter Hecking, obwohl das ja kaum noch möglich ist, aber das ist Miro Klose in Nürnberg. Da ist allerdings jetzt wirklich, das ist ganz schwierig, nur ein Unentschieden bisher und in Illert ist im Pokal ausgeschieden. Das sind jetzt keine berauschenden Fakten, aber noch hält man es ihn und die spielen jetzt als Tabellenletzter sinnigerweise am kommenden Samstag oder Sonntag, ich weiß gar nicht ganz genau, gegen den, am Samstagabend sogar, das Samstagabendspiel.
Topspiel.
Topspiel gegen den VfL Bochum. Willst du das Zweitliga-Topspiel sehen, musst du die Tabelle drehen.
Ja. Wobei es ja von den Einschaltquoten und von der Größe der Traditionsvereine her, also ja so ein gefühltes altes Bundesliga-Duell ist. Ne?
Naja, und es geht natürlich mörderisch um was dabei. Ne?
Also ja, das obwohl, also ich glaube da, also wenn wir eben auf Schalke von Druck gesprochen haben, ich glaube da ist der Schnellkochtopf kurz vorm Explodieren.
Wie wir ja alle wissen, hat Holstein-Sportchef Olaf Rebbe über 4 Jahre in Nürnberg gearbeitet, bis zum 11. Februar dieses Jahres. Dann ist die sportliche Ehe geschieden worden. Über die Hintergründe haben wir auch schon 2-3 Mal berichtet, müssen wir jetzt nicht wieder aufzählen. Aber, kleiner Fun-Fact, seitdem der Olaf Rebbe nicht mehr da ist, dem Club durch kluge Transfer Geschichten 40, 50, ich weiß gar nicht, irgendwas Millionen Euro.
Da hat er innerhalb von einer Saison den Verein kurz saniert.
Ja,
so gefühlt jedenfalls.
Auch davor auch schon, aber ja. In seiner letzten Saison, da ging es mal richtig ab irgendwo. Also in der Nach-Rebbe-Ära hat Nürnberg in 19 Pflichtspielen inklusive der Pokalschmach von Illertissen ganze 5 Siege eingetütet. Also ich meine, das ist auch mal eine Hausnummer irgendwo. Ne? Das muss jetzt kein kausaler Zusammenhang sein. Das will ich damit nicht herstellen. Also es ist einfach ein Fakt.
Das ist eine witzige Statistik.
So,
nein, nicht eine witzige, eine, wo man mal schmunzeln kann. Sagen
genau.
Mal so. Bevor jetzt hier nachher irgendein Nürnberger sauer.
Nein, da wird kein Nürnberger sauer sein, weil die Zahlen sind ja einfach so. Was soll man tun irgendwo, ne? Einer, der Olaf Rebbe jetzt allerdings nicht mehr hier in Kiel unterstützen kann, ist Jan Opus. Der Jan ist 10 Jahre, glaube ich, war er hier in Kiel tätig, in verschiedenen Funktionen, hat sich schön nach oben gearbeitet in der
Fußballschule,
Hierarchie.
Marketing,
genau.
Jugendtrainer, Teammanager. Genau.
Ja.
Und dann jetzt zuletzt Direktor der Lizenzspielerabteilung.
Ja, das ist natürlich auch ein cooler Job, ne?
Das ist ein für ihn geschaffener Posten.
Genau.
Ja, der Titel. Also das ist wie wenn du eine Amazon-Bestellung machst und kannst dann Doktor bei Titel eintragen.
Ja, genau. Jetzt Preußen-Münster-Liga-Konkurrent von Holstein, Jans alte Heimat. Kann man verstehen irgendwie, ne, dass er da hingegangen ist.
Ich glaube, da gab es auch schon länger Kontakt.
Genau.
Die Position ist ja in Münster schon auch ein bisschen länger vakant oder sollte mal neu besetzt werden, in welcher Art und Weise. Ich glaube, es passt einfach aus mehreren Schritten. Erstens, nach 10 Jahren bist du natürlich auch in einer gewissen Art und Weise in der Routine. Das heißt, und da will ich jetzt irgendwie auch gar nichts groß unterstellen, aber so ein frischer Wind tut da, glaube ich, dann auch allen immer mal ein bisschen gut. Punkt 1, Punkt 2, das ist sein Heimatverein.
Eben.
Wenn du die Chance hast, glaube ich, dahin zu gehen und wirst da Sportdirektor, ich glaube, für jemanden, der aus der Stadt kommt, gibt es kaum irgendwas Größeres, dann trifft er da ja auch auf viele Ex-Kieler, die er ja äußerst gut kennt aus seiner Zeit an der Förde. Das funktioniert ja auch in Münster wunderbar, muss man ja sagen. Also da spielen ja irgendwie fast alle Ex-Kieler tragende Rollen in dieser Mannschaft.
Jetzt fällt Josh Mies ein paar Wochen aus, verletzungsbedingt, ist natürlich ärgerlich, aber grundsätzlich gebe ich dir recht.
Ne? So, und dann kommt natürlich auch noch hinzu, dass man Jan in Kiel den Geschäftsführer Sportposten auch nicht zugetraut hat dann anscheinend in der Art und Weise. Und man mit Olaf Rebbe natürlich jemanden verpflichtet hat, der ja einfach auch Raum einnimmt aufgrund seiner Erfahrung, der Art der Kontakte, die er hat, der Art und Weise, wie er seine Rolle ausfüllt. Und ich glaube, dass das dann für alle Seiten einfach eine naheliegende Lösung war. Und wo man Jan dann, glaube ich, aus Holstein Sicht auch keine Steine in den Weg legen wollte.
Nur gratulieren, oder was heißt gratulieren, nur den, das ist ja auch Blödsinn, gratulieren, nur den größtmöglichen persönlichen Erfolg wünschen, das können wir an 100%. Dieser Stelle tun, weil es ist ja wirklich...
Außer im Spiel gegen Holstein.
Naja, da wollen wir mal, das wollen wir mal, das ist, versteht sich ja sowieso von selbst. Aber so viel Anstand wird ja Jan auch haben, dass man in dem Spiel jetzt nicht überdreht irgendwo, ne, und da vielleicht noch ein Unentschieden oder gar einen Sieg gegen Holstein holen möchte. Das können wir ja vielleicht einfordern an dieser Stelle, ne?
Das tun wir.
Ja.
Hiermit ausgesprochen und verkündet.
So, zurück nach Projensdorf. Sonntag geht's gegen den aktuellen Tabellenzweiten Karlsruher SC. Ganz schwierig einzuschätzen. Einzige Mannschaft, die in der zweiten Liga noch ungeschlagen ist. Ne? Drei Siege, 2 Remis, 7-3 Tore, Holstein 5-6 Tore. Nur, das sind die Zahlen, die damit verbunden sind. Was erwartest du von dem Spiel? Wird das ein Feuerwerk oder wird das ein Geduldsspiel? Oder?
Ganz schwer vorauszusagen, bevor ich darauf eingehe. Den ersten Sieg kann Holstein ja schon an der Seitenlinie erringen.
Ja.
Und zwar ist es ja jetzt auch nicht unbekannt, dass Masserab eine durchaus vorhandene Verbindung zum KSC pflegt und auch zu Christian Eichner, der ja an der Seitenlinie durchaus immer schick auftritt.
Ah ja.
Jetzt kommen wir, und da schlagen wir natürlich wieder den Bogen dann zu Beginn des Podcastes. Schauen wir mal, wer da das bessere Outfit am Sonntag haben wird. Da kann Masserab jedenfalls schon mal die ersten Pluspunkte holen. Ich möchte den Druck nicht erhöhen, aber Eichners Outfits sind meistens Champions League würdig. Also hängt die Messlatte hoch. So, nein, jetzt Spaß beiseite. Sportlich.
Behalte dein Wort, Christian Eichner hat aber allerdings noch eine mentale Geschichte zu verarbeiten. Nach dem hart umkämpften Sieg am letzten Wochenende wurde er auf die Tribüne gerufen vom Vorsänger, auf die Fantribüne, und das war ihm, wie ich nachgelesen habe, durchaus nicht angenehm, weil er eigentlich diese Area den Spielern ausschließlich vorbehalten möchte und nicht selber.
Da haben sie wieder was gemeinsam.
Ja.
Rapp und Eichner.
So sind sie halt. Na? So sind sie
so
halt.
Sind sie bescheiden.
Ja.
Nee, aber sportlich ist das, glaube ich, echt, diese zweite Liga ist so irre zu prognostizieren. Also,
wird ja immer von 50-50-Spielen gesprochen, die es ausschließlich gibt. Also,
ich glaube nicht, dass es Rasenschach wird.
Wenn es dafür, für diese These 50-50-Spiele, wenn es dafür das Musterbeispiel gibt, dann ist es für mich Karlsruher SC. Ne? Du kannst in Topform sein und verlierst gegen die und weißt eigentlich gar nicht, warum am Ende. Und du kannst miserable Form haben und gewinnst gegen die oder holst einen Punkt und weißt auch gar nicht, warum am Ende.
Wobei wenn ich mich richtig dran erinnere, Holstein eigentlich gegen den KSC immer ganz gut aussah. Also ich habe jetzt schon 4 oder 5 Auswärtsspiele im Wildpark. Hat Holstein, glaube ich, nie verloren.
Mhm.
Also da haben sie, glaube ich, sogar fast immer gewonnen. Bei Heimspielen habe ich die Statistik ehrlicherweise jetzt nicht im Kopf.
Ich auch nicht, aber ich kann mich...
Also, aber ganz schlecht ist mein Gefühl nicht.
Nee, aber ich weiß, dass es in aller Regel... Also da möchte ich meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es im Holsteinstadion deutlich umkämpfter war als teilweise im Wildpark.
Okay, also Spektakel. Spricht für Spektakel. Wie auch immer, in welcher Art.
Und es bleibt immer noch dieses vorletzte Spiel der Saison 2021, als man den ersten Matchball zum Bundesliga-Aufstieg im Wildpark vergeben hat, Holstein. Und das liegt immer, da brauchen die sich auch gar keine Gedanken zu machen, das hängt immer noch nach. Und das sind immer noch Revanche-Gelüste, dass sie uns das verdorben haben. Also nee. Na. Aber gut, Schwamm drüber, wir sind Sportler, wir korrigieren das auf dem Rasen, nicht am Mikrofon. Na,
wir am Mikrofon, die Spieler auf dem Rasen.
Bitte?
Wir am Mikrofon und die Spieler auf dem Rasen.
Ja, meinetwegen.
Weil wenn wir da mitspielen, dann haben wir keine Chance.
Na, dann liegt man nicht und dann Scheffel irgendwie so ein bisschen so ein Ding da vorne aus 5 Metern, werden wir auch noch einen machen.
Ja, aber dann müssen wir erstmal bis da vorne kommen.
Das stimmt natürlich. Also, ob die Störche ihren Aufwärtstrend gegen den KSC bestätigen können und ihren nächsten Schritt auf der Entwicklungsleiter gehen, das werden wir dann am Sonntag ab 13.30 Uhr sehen. Die Kieler Nachrichten sind dabei in der Printausgabe und auf kn-online.de wie gewohnt am Ball mit Live-Ticker-Analyse, Stimmen, Einzelbenotung der Spieler und Nachspielzeitkommentar, zuvor am Freitag ebenfalls auf kn-online.de der Newsletter, und ständig auf dem neuesten Stand der Holsteininge bleibt ihr
auf unserem WhatsApp-Kanal.
Ah, wunderbar. Niklas, danke dir für deine Expertise. Und wir hören uns in der kommenden Woche, wenn es wieder heißt Holstein 1:1. Bis dahin, bleib stabil, drück die Daumen und denk dran, immer schön tranquilo bleiben. In diesem Sinne, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.